Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem literarischen Hasseffekt, beobachtet von Karl-Heinz Bohrer. Und zu Beginn, deutlich friedlicher, mit dem Evangelium der Aale. Der 1971 geborene Journalist Patrick Svensson schreibt für die schwedische Tageszeitung Sydsvenskan über kulturelle und naturwissenschaftliche Themen. In genau diesem Grenzgebiet hat Svensson auch sein erstes Buch angesiedelt, das Evangelium der Aale, so der Titel, versucht zum einen, einem zoologischen Phänomen auf die Spur zu kommen, zum anderen schreibt Svensson aber auch die Kulturgeschichte eines geheimnisvollen Tiers. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Sie sind schleimig und glibberig. Sie ähneln Schlangen, weswegen manche Menschen gar Angst vor ihnen haben. Sie eignen sich nicht als Haustiere und sie haben keine süßen Tieraugen. Zugegeben, sie können eine Delikatesse sein, aber das gilt für viele Tierarten. Warum also sollte man ausgerechnet ein Buch lesen, das sich auf rund 250 Seiten mit Aalen beschäftigt? Die Antwort ergibt sich von selbst, wenn man Patrick Svenssons Evangelium der Aale zunächst mit Interesse und dann mit wachsender Begeisterung gelesen hat. Weil Aale ganz offensichtlich so faszinierende wie rätselhafte Tiere sind. Wer davon bislang noch nichts wusste, wird mit Svenssons Buch in ein Universum eingeführt, das sich über Jahrtausende hinweg und wider alle naturwissenschaftlichen Erkundungen sein Geheimnis bewahrt hat. Schon Aristoteles stellte Vermutungen über das Wesen der Aale an. Aale, so lernen wir, werden ausschließlich in einem eng abgegrenzten Seegebiet, der sogenannten Sargasso-See, geboren. Dieses Areal nordöstlich von Kuba scheint aufgrund der verschiedenen Meeresströmungen und der daraus resultierenden Algenbildung das ideale Nährgebiet für Aale zu sein. Ein Aal wird als ein wenige Millimeter langes, einem Weidenblatt ähnelndes Gebilde geboren und durchläuft im Anschluss drei weitere Entwicklungsstadien. Von der Sargasso-See aus machen die Jungaale sich auf den endlos weiten Weg in amerikanische und europäische Flüsse, wechseln zwischen Salz- und Süßwasser hin und her, um schließlich zur Fortpflanzung an ihren Geburtsort zurückzukehren und anschließend zu sterben. All das sind Mutmaßungen, wohlgemerkt. Niemand hat bislang einen Aal bei der Fortpflanzung oder beim Laichvorgang beobachtet und alle Versuche, Aale in einer für sie unnatürlichen Umgebung zu züchten, sind fehlgeschlagen. Für Patrick Svensson ist der Aal ein existenzielles Symbol, ein großer Spiegel, in dem der forschende Mensch an seine natürliche Grenze geführt wird.
Selbst wenn man ihm ganz nahe kommt, scheint er sich doch zu entziehen. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen Zeit und Mühe darauf verwendet haben, ihn zu studieren und Erkenntnisse über ihn zu gewinnen, müssten wir längst viel mehr über ihn wissen. Dass wir es nicht tun, ist geradezu unerklärlich. In der Zoologie spricht man deswegen gerne von der Aalfrage.
Was Svensson in seinem Buch unternimmt, ist ein Grenzgang zwischen Kulturgeschichte und autobiografischer Erzählung. Erstere ist der deutlich stärkere, weil so lehrreiche wie unterhaltsame Part. Svensson führt seine Leser in das Triest des Jahres 1876, wo der seinerzeit 19-jährige, naturwissenschaftlich ambitionierte Sigmund Freud im Auftrag seines Professors Karl Claus das Geschlechtsleben der Aale untersuchen soll und an dieser Aufgabe scheitert. Anschaulich schildert Svensson die sich ab 1904 über 20 Jahre erstreckenden Forschungsreisen des dänischen Meeresbiologen Johannes Schmidt, dem schließlich die gesicherte Entdeckung des Laichplatzes der Aale gelingt. Wir werden Zeuge der etwas hilflosen Versuche eines europäischen Forschungsteams, 700 Aale mit Sendern auszustatten und so deren Routen durch die Weltmeere zu folgen. Die einen wurden unterwegs gefressen, die anderen dümpelten auf unergründlichen Wegen vor sich hin. Und wir lesen die Geschichte des sagenumwobenen sogenannten Brantewicks-Aals, der angeblich in einem schwedischen Brunnen das Alter von 150 Jahren erreichte. Konterkariert ist die Historie der Aalforschung mit Svenssons Erinnerungen an seine Kindheit, den Vater und die gemeinsamen regelmäßigen Angelexpeditionen. Der Fluss, der unweit von Svenssons Elternhaus entlangführte, war reich an Aalen. Von dem schweigsamen Vater wird der Junge in die Feinheiten des Fischens eingeführt. Darüber hinaus erzählt Svensson von der Unheimlichkeit bereits getöteter Aale, deren abgetrennte Gliedmaßen ein zuckendes Eigenleben führen. Die Schlachtung eines gefangenen Aals durch den Vater bekommt in Svenssons Erinnerung, wie auch der Titel des Buchs andeutet, eine beinahe sakrale Dimension.
Mein Vater nahm einen Aal aus dem Eimer und hielt ihn auf dem Tisch fest. Dann stieß er die Spitze des scharfen Fischmessers durch seinen Kopf. Der Aal zuckte wild und sein Körper spannte sich wie ein einziger großer Muskel. Wenn er sich beruhigt hatte, zog mein Vater das Messer heraus und legte den Aal auf ein meterlanges Brett. Er schlug ihm einen 5-Zoll-Nagel durch den Kopf, sodass er aussah, als hätte er ihn gekreuzigt.
So sinnlich geschildert die eigenen Erfahrungen mit den schlangenähnlichen Wesen auch sind und so unterhaltsam Svenssons Schnelldurchlauf durch die Historie der Aalforschung ist, so banal geraten dem Autor hin und wieder seine Versuche, diese beiden Sphären zusammenzuführen. Wenn Svensson den Brückenschlag zwischen der offenbar existenziellen Unstetigkeit der Aale, der Unergründlichkeit ihres Verhaltens und der Kontingenz des menschlichen Daseins versucht, rutscht sein Buch stellenweise in eine etwas hilflose Küchenphilosophie ab.
Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ich wusste es nicht. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es einen Unterschied gab und dass er endgültig und unanfechtbar war. Ein Mensch war etwas anderes als ein Tier.
Das hatte man sich auch vor der Lektüre beinahe schon gedacht. Trotz derartiger Floskeln bleibt das Evangelium der Aale ein originelles und instruktives Buch, in dessen Zentrum die große, unbeantwortete Frage steht: Welche Wege geht ein Lebewesen und warum? Eine Frage, die Svensson auch im Hinblick auf die Biografien seiner Eltern stellt, die aus ärmlichen Verhältnissen heraus in den neu entstehenden schwedischen Sozialstaat hineinwachsen. Die Aalfrage dagegen dürfte für alle Zeiten unbeantwortet bleiben, denn der Aal steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten der Welttierschutzunion.
Alle seriösen Berechnungen sprechen davon, dass die Anzahl neu ankommender Glasaale in Europa heute nur noch 1-5% dessen beträgt, was aus den 1970er Jahren bekannt ist. Wo in meiner Kindheit jedes Jahr 100 kleine durchsichtige Glasrütchen den Fluss hinaufschwammen, tritt heute nur noch eine knappe Handvoll diese Reise an.
Warum genau das so ist, ob es mit den steigenden Temperaturen der Meere, mit der Wasserqualität oder den in der Sargassossee treibenden riesigen Müllinseln zu tun hat, kann nur vermutet werden. Dass die Ursachen menschengemacht sind, gilt aber als unbestritten. Der Aal ist der seltene Fall einer Art, die der Mensch ausgerottet haben wird, bevor er sie erforscht und begriffen haben wird. Patrick Svenssons Buch ist die angemessene Verbeugung vor diesem faszinierenden Lebewesen.
Christoph Schröder über Patrick Svensson, das Evangelium der Aale, aus dem Schwedischen von Hannah Granz, Karl Hanser Verlag München, 254 Seiten, 22 Euro. Karl-Heinz Bohrer begibt sich seit jeher in die imaginären Räume des Schreckens, ob in jene der bildenden Kunst oder vor allem in die der Literatur. In diesen Kontext fügt sich die von Bohrer 2004 vorgelegte Studie über die Imaginationen des Bösen und 2011 jene über das Tragische. In seiner Aufsatzsammlung Mit Dolchen sprechen, der literarische Hasseffekt, spürt er nun der, Zitat, Signifikanz des Hasses im Werk bedeutender europäischer Schriftsteller nach. Angela Gutzeit stellt das Buch vor.
Auf den ersten Blick scheint das neue Buch des Literaturtheoretikers Karl-Heinz Bohrer, Mit Dolchen sprechen, der literarische Hasseffekt, bestens in unsere Zeit zu passen. Die Hassrede als Ausdruck einer fragmentierten Gesellschaft, in der Gruppen wie Einzelpersonen mit herabwürdigenden Äußerungen gegenüber anderen Menschen ihren Gefühlen und Meinungen ungezügelt freien Lauf lassen und damit um Deutungshoheit kämpfen, ist eine viel diskutierte Erscheinung unserer Gegenwart. Die UN drängte es sogar zu einem Aktionsplan gegen die Hassrede im Netz, die sie als Vorstufe von grausamen Verbrechen einstufte. Wer allerdings die Schriften von Karl-Heinz Bohrer kennt, der weiß, dass dieser derzeit wichtigste Denker des Ästhetischen, wie ihn einmal der österreichische Schriftsteller Franz Schuh bezeichnete, mit dem Hass als gesellschaftliches Kampfmittel nichts am Hut hat. Es gehe ihm in seinem Buch Mit Dolchen sprechen eben nicht um den Hass als politisch-weltanschauliches Gebräu, wie Bohrer sich nachdrücklich vom Zeitgeschehen distanziert, sondern um dessen literarischen Ausdruck als ein Mittel intensiver Poesie. Man höre den Unterton, Bohrer besetzt den Hass als ästhetisches Triebmittel in der Literatur positiv. Dabei grenzt er ihn deutlich ab vom Bösen, einer ästhetischen Kategorie, der er schon 2004 ein eigenes Buch widmete.
Sofern der Hass mit dem Bösen identisch wird, droht die Gefahr, dass die Hassmetapher in einen ethischen Kodex versetzt erscheint und dadurch an der ihr eigentlich innewohnenden Potenz des Unheimlichen verliert.
Es geht dem Autor allerdings nicht allein um das Unheimliche im Hasserfüllten. Sein Buch zielt, wie schon in früheren Schriften, auf eine Intensitätssteigerung des Literarischen. Oder, um eine griffige Metapher Bohrers im Zusammenhang mit Kleists Figur des Michael Kohlhaas zu verwenden, um das Entzündetsein der Seele.
Es kommt darauf an, ob die metaphorisch ambitionierte Hassrede ihre Intensität, ihre Bannkraft durch eine in ihr verborgene Reflexivität erreicht, in welcher der Hass das Weltverhältnis des Hassenden fundiert.
Ein Weltverhältnis, das bei Shakespeares Othello oder Hamlet, bei Kleists Kohlhaas, Wagners Isolde oder den Figuren von Strindberg, Céline oder Sartre geprägt ist von absoluter Isolation und Abgrenzung. Wenngleich ihr Hass eine Ursache hat, entfaltet er seine ästhetische Qualität nach Bohrer erst in der Loslösung von jeglicher Begründung. In der totalen Entfesselung gewinne die Sprache nicht nur an Komplexität, sondern eröffne Imaginationsräume, Vorstellungsketten im Kopf des Lesers. Der Kipppunkt ist dabei der Augenblick, wenn der Affekt der Person zum Effekt der Sprache transzendiert. Diese Formulierung trägt Bohrer wie ein Mantra durch alle 12 Kapitel seiner literaturgeschichtlichen Analyse der ästhetischen Hassrede. Nicht immer wollen sich dabei seine Ausführungen der Formel schlüssig beugen. Aber vor allen Dingen in der Literatur des 16. bis 19. Jahrhunderts findet Bohrer überzeugende Beispiele, die er glänzend zu entfalten versteht. Vor allen Dingen die englische Literatur, wie sie sich in den Renaissance-Dramen Shakespeares und Christopher Marlowes sowie in der Lyrik und Epik William Blakes zeigt, verfügt nach Bohrer über ein reiches Potenzial an poetischen Hassbildern. »I will speak daggers to her«, »Ich will mit Dolchen zu ihr sprechen«, sagt Hamlet in Shakespeares gleichnamigem Drama, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
Bei Marlowe, Shakespeare und Milton bemaßt der Hass in der Sprache von Barabbas, Richard III., Othello, Hamlet und Satan die Bandbreite zwischen Ehrgeiz, Rache und Verzweiflung. Aber auch existenzieller Hass, der kein eigentliches Motiv braucht.
Es ist dieser existenzielle Hass als ästhetisches Mittel, den Bohrer in seinen Analysen ständig umkreist. Es geht ihm, wie er einmal schrieb, um das enigmatisch-elitäre Moment im Ästhetischen. Vereinfacht gesagt, um das radikal Unangepasste, das sich gegen jegliche Wohlfühlästhetik abgrenzt. Der sich von einem nachvollziehbaren Motiv ablösende und sich steigernde Hass in der Figurenrede ist nach Bohrer in seiner gelungensten Form ein Paradigma für literarische Qualität. Fündig wird der Autor bei seinem Streifzug durch die europäische Dichtung von der Renaissance bis zur Postmoderne, zum Beispiel bei Kleist, in dessen Erzählungen und insbesondere in der schon erwähnten Novelle Michael Kohlhaas. Der sächsische adlige Burgherr, Junker Wenzel von Tronka, begeht an dem Rosshändler Kohlhaas eine ganze Reihe von brutalen Rechtsverletzungen, gegen die sich Kohlhaas verzweifelt zur Wehr setzt, zunächst juristisch. Aber als alles nichts nutzt, er alles verliert, zuletzt auch seine Frau, entwickelt sich aus einem sich langsam steigernden Rachehass eine Mordraserei. Auf eine schlüssige Begründungskette, so Bohrer, habe es Kleist jedoch keineswegs abgesehen.
Der Ansatz, Kohlhaas Exzesse immer als pervertiertes Rechtsgefühl zu deuten, verkennt die Autonomie des Gemetzels, das heißt Kleists spezifisches Interesse an dessen Darstellung. Es gibt nun keinen anderen Zustand mehr als den des Hasses. Das Motiv des Hasses, also die Qualifikation der geistigen und moralischen Statur des Hassenden, tritt umso mehr zurück, als der Stil auf die Exzentrik des Vorgangs oder des Gefühls aus ist.
Alles trete bei Kleist zurück hinter dem Interesse, Täter und Opfer zum Träger eines ekstatischen Sprechens zu machen, so der Autor. Ein weiteres Glanzlicht in diesem Buch ist neben Baudelaire beispielsweise Boras Blick auf das mit Ibsen, Strindberg und Schnitzler begonnene Zeitalter der Décadence. Im Vorgriff auf Freud wechsle hier der Geschichtspessimismus, wie er sich unter anderem bei Kleist zeige, zu einer Art Psychopessimismus, der sich auf die Pathologie des Geschlechterkampfes konzentriert. Zum Leitmotiv des Hasses werden nun laut Borer Untreue in der Ehe, unterstellter Verrat und fehlende Liebe. Den Hassreden der Figuren in Strindbergs Dramen, der Vater, Totentanz und Fräulein Julie, sei eine Signatur der Gemeinheit der Seelen eingeschrieben. Würde Borer nur gelungene Beispiele der Hassrede in der Literatur aneinanderreihen, wäre das Buch eine monotone Angelegenheit. Zumal sowieso nicht immer ganz klar wird, wo denn nun genau in seinen literarischen Beispielen der Umschlagspunkt vom Affekt der Person zum Effekt der Rede zu finden ist. Da gerinnt der furiose Ansatz an einigen Stellen zur akademischen Formel. Belebt wird die Lektüre jedoch nicht zuletzt durch interessante Zwischentöne, Überleitungen und Abgrenzungen. So, wenn Borer zum Beispiel an Jonathan Swifts Literatur deutlich macht, dass sich verborgene philosophische und politische Ideen wie auch die Satire nicht mit der Entfaltung eines Hassdiskurses vertragen. Oder wenn Borer bei seinem Streifzug durch die Jahrhunderte beschreibt, wie sich die Ausgangsmotivation der Hassdiskurse durch kulturelle und gesellschaftspolitische Einflüsse verändert. Der Hass eines Céline oder Sartre wie auch eines Strindberg hat nach seinen Ausführungen nicht mehr in den politischen Vorstellungen oder Repräsentanten der Macht seinen Ausgangspunkt, wie noch bei den Klassikern des 16. bis 19. Jahrhunderts, sondern gilt dem banalen Leben. Autorinnen kommen übrigens bei Borer bis auf ein paar Zeilen zu Elfriede Jelinek nicht vor. Offensichtlich verfügen sie über kein literarisches Hasspotenzial. Bei Jelinek, so Borer, stehe zu viel gesellschaftspolitische Zielrichtung dem echten Hassdiskurs im Wege. Dabei wäre es vielleicht trotzdem ergiebig gewesen, sich zum Beispiel mit ihrem Roman »Die Klavierspielerin«, eine Zerstörungsgeschichte weiblicher Sexualität, oder insbesondere mit ihrem Drama »Am Königsweg« zu beschäftigen, eine mit überwältigenden, hasserfüllten Wortkaskaden ausgestattete Fortschreibung von Sophokles' König-Ödipus-Tragödie. Analysiert wird hier das Phänomen Donald Trump anlässlich seiner Wahl 2016. Eine pauschale Ausblendung erfährt in Borers Buch auch die deutsche Literatur nach 1945 mit folgender Begründung.
Die Schuldlast des Holocaust drängt die westdeutsche Literatur generell dazu, eine politisch-moralische Tendenz zu suchen. Das erschwert, wie sich am Beispiel der politischen Satire gezeigt hat, eine imaginative, geschweige denn subjektiv-existenzielle Hassrede.
Wobei Borer dann allerdings doch wieder westdeutsche Autoren wie Reinhard Götz in seine Galerie der literarischen Hassredner aufnimmt. Der Fokus richtet sich dabei allerdings einzig und allein auf die Erzählung Subito, bei deren Vortrag sich Götz bekanntlich während des Klagenfurter Bachmann-Wettbewerbs 1983 die Stirn aufschnitt. Ob der Autor mit diesem Text, der sich gegen eine verabscheuungswürdige Gegenwart und deren zeitgenössische Haltlosigkeit entlädt, die Anforderungen eines poetisch-literarischen Hasseffektes erfüllt, da ist sich Borer uneins mit sich selbst. Etwas verschwommen auch sein Urteil bei Peter Handke. Gegen die Hassvermutung bei Handke stehe, so Borer, eine die Natur, die Kunst und das eigene Gefühl umarmende Prosa. Offensichtlich ist die Literatur des späten 20. Jahrhunderts und der Gegenwart nicht unbedingt Borers Parkett, auf dem er die besten Darbietungen liefert. Die überzeugendsten Ergebnisse sind bei Shakespeare, Marlowe, Kleist, Céline oder Strindberg zu finden. Am Tonikum der Hassrede, die sich jedem Sinn verweigert, schätzt Borer die Radikalität der Grenzüberschreitung, die der Fantasie Tür und Tor öffnet. Vor allen Dingen ist dieses Buch, wie auch andere Schriften Karl-Heinz Borers, ein scharfer Einspruch gegen das literarische Mittelmaß und deshalb auf jeden Fall lesenswert.
Angela Gutzeit über Karl-Heinz Borer mit Dolchen sprechen. Der literarische Hasseffekt, Suhrkamp Berlin, 494 Seiten, 28 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, nach den Aalen in dieser Sendung dann mit Höhensonne für Hühner. Die Moderation hat Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.